eher größtes Glück oder größter Fehler? Um diese zwei Dinge gut einander gegenüberzustellen, möchte ich mit einem Zitat von Vody Borkum beginnen. Extreme auf der einen Seite geht gar nicht. Vody Borkum ist so begeistert von der Ehe, er hat gesagt, ich zitiere, ich wünschte, ich wäre bereits verheiratet geboren. Also, auf der einen Seite, Leute wünschen sich, verheiratet geboren zu sein, weil sie so ein Glück in der Ehe erfahren haben. Und auf der anderen Seite sagen Menschen, die geschieden sind zum Beispiel, die Ehe war der größte Fehler meines Lebens. Ich zitiere einen Satz von dem Artikel auf unserer Homepage. Jonathan Edwards schrieb, es ist schon oft gesagt worden, dass jeder in den Himmel will, aber niemand sterben will. Mir ist ein ähnliches Phänomen bei der heutigen Ehe aufgefallen. Viele von uns sehnen sich, beziehungsweise alle, wer heiratet unter uns? Jeder von euch sehnt sich nach Glück in der Ehe. Jeder. Aber viele, die das tun, sind weniger bereit, die Ehe so auszuleben, wie Gott sie tatsächlich geschaffen hat. Sie wollen das volle Glück, aber auf der anderen Seite darf die Ehe niemals die eigene Freiheit in Gefahr bringen. Weiter schreibt Edwards, wir sind geschickt zu der Annahme gekommen, dass es in der Ehe mehr um Selbstbefriedigung und weniger um Selbstaufopferung geht. Wenn du das größte Glück in der Ehe suchst, wirst du den größten Fehler deines Lebens machen. Mir ist es bereits aufgefallen, ich bin der Einzige mit meiner Frau, die einzige Person, die hier verheiratet ist. Wie relevant ist das Thema für euch und für uns? Und für die, die Single bleiben, die Gabe der Enthaltsamkeit haben? Ich habe schon gesagt, Vody Borkum bekommt so oft die gleiche Reaktion, wenn er über dieses Thema predigt. Nach seinen Predigten kommen Leute, Tränen überströmt zu ihm und sagen, hätte ich das nur früher gewusst. Leute, ihr seid noch nicht verheiratet. Und soweit ich das beurteilen kann, ist niemand von euch geschieden. Das heißt, hier werdet ihr vorbereitet auf das größte Versprechen, das ihr jemals einem Menschen geben werdet. Wir sind zu der Annahme gekommen, überall sehen wir das. Zu der Annahme, dass man erst heiraten soll, wenn man mit der Schule fertig ist, wenn man das Abi gemacht hat, wenn man die Ausbildung geschafft hat, das Studium hinter sich hat, wenn man eine gute Arbeitsstelle hat, wenn man das erste Gehalt bekommen hat und so weiter. Und wir denken, irgendwo, das bereitet uns auf die Ehe vor. Ich möchte dir sagen, wenn du glaubst, das bereitet dich auf die Ehe vor, dann habe ich wenig Hoffnung für deine Ehe. Das größte Versprechen des Lebens muss am besten vorbereitet werden. Am allerbesten. Die wenigsten von uns begreifen die Reichweite von dieser Entscheidung. Du sagst Ja zu einem Menschen, zu dem du früher oder später sagen wirst, du Egoist. Wie konnte ich dich nur heiraten? Du wirst Ja zu einem Menschen sagen, der dich an deine absoluten Grenzen bringen wird. Du wirst Ja sagen zu einem Menschen, mit dem du zusammen schläfst, mit dem du zusammen intim wirst, mit dem du ein Bett teilst. Vielleicht sogar eine Zahnbürste. Ja? Du teilst alles mit diesem Menschen. So Gott will, für 40, für 50, für 60 Jahre. Bitte meint jetzt nicht, dass Melanie und ich uns eine Zahnbürste teilen. Ja, das machen wir nicht. Ja? Aber die Reichweite dieser Entscheidung ist enorm. Enorm. Es ist nicht wie eine Arbeitsstelle. Du kannst jederzeit kündigen, kannst dir einen neuen Job suchen. Du sagst Ja zu einem Menschen, zu einem Sünder. Tim Keller hat völlig richtig festgehalten. Und Leute, an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, das Buch von Tim Keller, Ehe mit dem einfallsreichen Namen, ist Wahnsinn. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich so oft wiederholte Texte gelesen habe, die ich schon mal gelesen habe, und aufs Neue so wirklich begeistert bin von dem, was er schreibt. Holt euch das Buch. Es ist so eine gute Vorbereitung für jede Art von Beziehung. Tim Keller hält vollkommen richtig fest. Wenn du eine starke und gesunde Ehe hast, kann in deinem Umfeld alles schieflaufen. Aber du wirst dein Haus, dein Zuhause, voller Kraft verlassen. Wenn du eine schwache und ungesunde Ehe hast, dann kann in deinem Umfeld alles perfekt laufen. Aber du wirst dein Zuhause völlig kraftlos verlassen. Der Zustand deiner Ehe entscheidet über deinen persönlichen Zustand. Leute, lasst uns den vielleicht berühmtesten Bibeltext über dieses Thema aufschlagen. Und dieser Bibeltext wird auch Gegenstand der nächsten zwei Themen sein, die wir behandeln werden. Epheser Kapitel 5, Verse 21 bis 33. Epheser Kapitel 5, Verse 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst hingegeben hat für sie, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie wieder weder Flecke noch Runzel noch etwas anderes habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn wer hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Heute werden wir die ersten vier Prinzipien der Ehe besprechen. Prinzip Nummer 1, die Kraftquelle der Ehe. Nummer 2, das Wesen der Ehe. Nummer 3, die Priorität der Ehe. Und Nummer 4, der Zweck der Ehe. Kraftquelle, Wesen, Priorität, Zweck. Und bevor wir uns diesen Prinzipien widmen, möchte ich den großen Bogen über diese vier Prinzipien spannen. David Platt sagte, die Ehe existiert mehr für Gott, als dass sie für dich existiert. Das Ziel der Ehe, deiner Ehe, ist Gott, ist die Verherrlichung Gottes und dein größtes Glück. Diese zwei Dinge sind sich nicht entgegengesetzt. Ganz und gar nicht. Sie sind ein und dieselbe Sache. Wir erfahren das größte Glück da, wo wir vollkommen für Christus leben. Die Ehe ist von Gott und für Gott geschaffen. Die Ehe hat keinen menschlichen Ursprung. Sie ist eine göttliche Institution, genauso wie die Familie. Und wenn es Gottes Institution ist, dann müssen wir darauf hören, was der Erfinder dieser Institution zu sagen hat. Wir kommen zum ersten Punkt. Die Kraftquelle der Ehe. Vielleicht wundert sich der ein oder andere, warum wir in Vers 21 angefangen haben, wenn ihr in eure Bibeln schaut. Der Abschnitt in vielen Übersetzungen beginnt eigentlich erst in Vers 22. Und man könnte meinen, dass Vers 21 zum vorherigen Abschnitt gehört, wo über den Heiligen Geist geredet wird und eigentlich nicht so viel zu tun hat mit dem, was danach kommt. Aber wenn wir in den Urtext schauen, Leute, beginnt dieser Abschnitt in Vers 21. Und ich werde nie vergessen, Leute, wie Melanie und ich unser erstes Treffen mit Peter hatten. Und er hat so ein cooles Buch, ne? Und dann zeigt er uns, guck mal, im Urtext ist Vers 21 der erste Vers von diesem Abschnitt. Und das gibt dem Abschnitt einen völlig anderen Blick. Der Abschnitt über die Ehe beginnt nicht, ihr Frauen ordnet euch unter, sondern ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Und als Peter das so gesagt hat, dann meine ich, mich erinnern zu können, dass ich in dem Moment gedacht habe, ich dachte nur, sie muss sich unterordnen. Okay, aber ich sag mal lieber nichts. Ja. Leute, darüber werden wir die nächsten Wochen reden. Spannendes, heißes Thema. Ich freue mich riesig darauf. Paulus hat diesen Abschnitt so geschrieben, dass er zuerst eine allgemeine Aussage trifft. Und um diese allgemeine Aussage wird es heute gehen. Ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Und was das ganz spezifisch für Mann und Frau bedeutet, schreibt er in dem Abschnitt danach. Und genauso machen wir es. Wir werden zuerst diese Hauptaussage untersuchen, die einen Bogen spannt über die Ehe. Und dann werden wir schauen, was diese Hauptaussage für Frau, für Mann bedeutet. Hört die Kraftquelle der Ehe. Ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Ich denke, jeder von euch hat schon mal irgendwo gearbeitet. Ja? Und jetzt stellt euch eure Arbeitssituation bitte vor und stellt euch vor, euer Chef kommt zu euch. Und machen wir ein fiktives Beispiel daraus. Ja? Ihr fangt an, in einer Fabrik zu arbeiten, wo Aluminium verarbeitet wird. Euer Chef arbeitet euch ein in die Gruppe, in die Maschine, wo ihr jetzt arbeiten werdet. Und er sagt euch, mach es genau so, nicht anders. Und da gibt es so einen Knopf, da ist so ein Totenkopf drauf. Ja, wie in einem Film, ja, so ein gelber, fetter Knopf. Und gleich nebendran ist so ein fetter, roter Knopf mit so einem Atompilz drauf. Ja. Und du denkst dir, okay, Mann, ich drücke einfach beide gleichzeitig. So, nicht nur die Maschine hast du dadurch zerstört, sondern du hast die ganze Fabrik in die Luft gejagt. Du bist tot, ja. Ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber Leute, genau das passiert. Genau das passiert, wenn wir nicht hören, was der Erfinder der Ehe über die Ehe zu sagen hat und wie sie ausgelebt wird. Gott sagt, ordnet euch einander unter. Nicht du entscheidest darüber, wie die Ehe ausgelebt wird, sondern der sie erschaffen hat. Jetzt untersuchen wir, was das genau heißt. Haltet euch fest. Viele wissen es vielleicht auch schon. Das Wort, das hier für Unterordnung verwendet wird, ist ein militärischer Begriff. Er wird im militärischen Kontext verwendet, der Folgendes bedeutet, sich zu unterwerfen, sich unterzuordnen und zu gehorchen. Soll ich sagen, was Tim Keller in diesem Kontext schreibt? Er sagt, und das meint er todernst, Ehepartner sind Sklaven voneinander. Aber passt auf, wenn wir das im Blick Gottes sehen, ist das ganz und gar nicht etwas Schlechtes, sondern etwas Gutes. Dieser Begriff meint keine partielle, keine unregelmäßige oder keine Lust- und Laune-Unterordnung, sondern gehorchen. Ich war nie im Militär. War jemand vielleicht im Militär von euch? Niemand, okay. Also, ich habe ein paar Freunde beim Militär und die haben mir halt erzählt, wie es da so zu sich, vor sich geht. Ja? Und das ist schon krass. Vor allem, wenn du dann so einen richtig strengen Chef hast, der einen richtig, richtig durchnimmt. Ja? Dann bereut man, zum Militär gegangen zu sein. Ja? Und es ist dort überhaupt keine Option, ungehorsam zu sein. Wenn du widersprichst oder wenn du Befehle nur partiell erfüllst, dann gibt es Konsequenzen. Ja. Und genau dieser Begriff wird von Paulus hier benutzt, um die Ehe zu beschreiben. Leute, aber dieser Begriff steht nicht allein. Es heißt nicht, ordnet euch einander unter, sondern ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Stellt euch vor, ihr seid im Militär und ihr habt so einen richtig schlimmen Chef. Ja? Und der lässt euch die schlimmsten Sachen machen. Ja? Dann hättet ihr ein Problem. Aber derjenige, der euch hier sagt, ordnet euch unter, ist Gott. Der, der euch am meisten liebt, der alles für euch gegeben hat. Das ist unsere Motivation. Paulus erinnert uns daran, was unsere Motivation bei der Unterordnung sein sollte, nämlich die Furcht des Herrn. Es geht hier keineswegs um Angst. Ich gebe euch ein Beispiel. Psalm 130, Vers 4. Da heißt es, denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Merkt ihr, wie diese zwei Begriffe nebeneinander stehen? Furcht geht, es geht überhaupt nicht um Angst, sondern in diesem Kontext meint Furcht eine Ehrfurcht, ein Überfließen von Dankbarkeit, dass Gott uns vergibt. Furcht bedeutet, voller Erstaunen darüber zu sein, was Gott getan hat. Leute, und das ist das Evangelium in diesen Versen. Das Evangelium ist deine Motivation, dich unterzuordnen, weil du das siehst, was Gott für dich getan hat. Matt Chandler sagte, ohne das Evangelium ist Unterordnung nicht möglich. Weil du keine Motivation hast. Du hast keine Basis dafür. Du hast niemanden, der dir das vorlebt. Christus hat es uns vollkommen vorgelebt. Zu sehen, wie Gott liebt, lässt dich deinen Partner mehr lieben. Zu sehen, wie Gott vergibt, lässt dich deinen Partner mehr vergeben. Und Leute, genau deswegen ist es so eine Katastrophe, einen nichtgläubigen Menschen zu heiraten, beziehungsweise einen Nichtchristen. Er hat keine Motivation, dich zu lieben, sich dir unterzuordnen, dir zu vergeben. Ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Mögen wir das alle Zeit vor Augen haben, was Gott für uns getan hat. Du wirst in der Ehe an den Punkt kommen, wo du dir denkst, ich schaffe das nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will raus hier. Aber dann zu sehen, was Gott für dich getan hat, gibt dir neue Kraft, neue Liebe, neue Vergebung. Wir können es nicht aus uns schaffen, ganz und gar nicht. Wisst ihr, was ich in meiner Ehe gelernt habe? Selbstlosigkeit ist nicht instinktiv. Ich gebe euch ein Beispiel. Stellt euch vor, habe ich nicht oft, aber stellt euch vor, ich habe einen richtig langen, schweren, harten Tag hinter mir. Ja. Komme um 13 Uhr von der Schule nach Hause. Nein, Spaß. Also, wir stellen uns vor, ich habe einen richtig langen Arbeitstag. Bin richtig fertig. Und wisst ihr, worauf ich mich nicht freue, wenn ich nach Hause komme? Ich denke mir nicht, oh Mann, ich kann es kaum abwarten, nach Hause zu kommen und zu hören, was ich alles für Melanie machen kann. Ja? Es ist nicht so, dass ich durch die Tür komme, ich höre kein Hallo und dann höre ich nur die Worte, bring den Müll raus, spül und mach endlich die Wäsche. Ordne dich mir unter. Ja? Und ich denke mir an dieser Stelle, ja! Danke! Selbstlosigkeit ist nicht instinktiv. Wenn wir die Kraftquelle der Ehe umdrehen und negativ formulieren, dann lautet das größte Problem jeder Ehe, die Selbstzentriertheit ist das größte Problem der Ehe. Tim Keller hat so richtig festgehalten, in jeder Beziehung kommst du an den Punkt, wo du feststellst, dass es dich zu einem Menschen hinzieht, der nach deinen Prüfkriterien glatt durchgefallen wäre. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du merkst, wie egoistisch dein Partner ist. Und das andere passiert genau andersherum. Dein Partner wird merken, wie egoistisch du bist. Und egal was passiert, du wirst immer sagen, du bist egoistischer als ich. Wie geht man damit um? Die Selbstzentriertheit frisst um sich wie ein Krebs. Und hier gibt es zwei Wege. Entweder man lernt, sich in bestimmten Bereichen in Ruhe zu lassen, oder man schleift sich und es gibt keine Tabubereiche. Leute, und das verlangt Gott von uns, dass wir starke und gesunde Ehen führen, wo es keine Tabubereiche gibt, wo es nicht heißt, hier hältst du dich raus, gefälligst, jetzt bist du ruhig, sondern wo wir einander uns hingeben. Leute, nehmt das mit in eure Vorbereitung und nehmt das mit in eure Beziehungen, in eure Ehen. Tim Keller gibt den hilfreichen Rat. Nehme Kritik an, ohne daran zu zerbrechen, und kritisiere, ohne zu brechen. Leute, wenn ihr heute irgendetwas mitnehmt, dann das hier. Sehe deine eigene Selbstzentriertheit als größtes Problem deiner Ehe und nicht die deines Partners. Schauen wir uns schwache Ehen an. Leute, und sie sind überall. Schauen wir uns schwache Ehen an. Was werden wir sehen? Wir werden mindestens zwei Personen sehen, die absolut selbstzentriert sind und egoistisch leben. Schauen wir uns starke Ehen an. Wir werden zwei Menschen sehen, die selbstlos sind, die sich einander hingeben mit allem, was sie sind. Selbstzentriertheit kann ganz unterschiedlich aussehen. Auf der einen Seite kann man selbstzentriert sein, wenn ich sage, ich krieg alles hin, lass mich das machen. Oder auf der anderen Seite, ich bin ein Häufchen Elend, ich kann gar nichts. Beides ist selbstzentriert. Je selbstloser du wirst, desto glücklicher wirst du. Genau so hat Gott es geschaffen, Leute. Genau so und nicht anders. Da, wo wir für Gott leben, werden wir erfüllt von Kraft, werden wir zu einer Quelle lebendigen Wassers für andere. Gott hat dich nicht geschaffen, damit du für dich lebst. Dann gehst du zugrunde. Gott hat dich geschaffen, damit du dich völlig in ihm verlierst. Leute, und ich möchte euch vielleicht ganz kurz aus meinem Leben erzählen. Ich bin gerade so dermaßen ausgereizt von meiner Zeit, von meinen Kapazitäten, und ich bin momentan am glückseligsten. Ich sitze manchmal am Tisch oder sonst wo und denke mir, ich explodiere vor Glückseligkeit. Ich halte das nicht aus. Leute, aber das liegt nicht daran, dass ich so toll bin, sondern ich möchte euch zeigen, dass das Realität ist. Lebt für Gott mit jeder Minute, die ihr habt. Verliert euch in ihm mit allem, was ihr habt. Und ihr werdet größte Glückseligkeit bekommen. Ich möchte vielleicht doch noch diesen Abschnitt aus unserem neuen Artikel vorlesen. Dauert nur ganz kurz. Zieht euch das rein, Leute. Wahre Freude, Erfüllung und wahrer Sinn in der Ehe kommen, wenn wir die wahre Natur des einen, der uns vollkommen und ewig erfüllt, reflektieren. Jesus gibt uns das reinste Bild des Lebens, das wir in der Ehe leben sollen, und zeigt uns, dass das Leben aufblüht, wenn wir unser Leben geben, um zu dienen, statt bedient zu werden. In seinem Leben und Sterben hat Jesus das Zentrum der Ehe als Selbstaufopferung vorgelebt. Auf sein Beispiel schauend müssen wir unser Leben auf unseren Ehemann oder unsere Ehefrau weggeben. Nicht hart darum kämpfen, uns selbst zu erhalten. Die herrliche Tür der Ehe schwingt am Scharnier des Christusähnlichen Opfers. Was sind das für schöne Worte? Leute, Christus hat sich für dich aufgeopfert. Er hat alles gegeben für dich. Und wer sind wir, dass wir manchmal sagen, bis hierhin und nicht weiter, das kannst du nicht leisten, das kannst du nicht tun, das kannst du nicht machen. Aber Jesus ist den ganzen Weg gegangen für uns. Und das sollen wir reflektieren in unseren Ehen, Leute. Absolute Selbstlosigkeit. Wir kommen zum zweiten Prinzip. Es wird immer kürzer, die Prinzipien. Ja? Das zweite Prinzip, das Wesen der Ehe. Das Wesen der Ehe ist ein Bund. Das Wesen der Ehe ist ein Bund. Ein Bund ist ein bindender, öffentlicher und gesetzlicher Vertrag. Ich möchte euch von einem Beispiel erzählen, das Tim in seinem Buch beschreibt. Und zwar, er schaut einen Film und dann sieht er diese Szene. Ein Mann und eine Frau und der Mann möchte heiraten. Und er redet mit seiner Freundin darüber. Und sie ist völlig aufgebracht. Sie kann das nicht fassen, dass er sie sowas fragt. Und sie sagt die Worte: Was bringt mir so ein lächerliches Blatt Papier? Durch dieses Blatt Papier werde ich dich nicht mehr lieben. Dieses Blatt Papier macht alles nur noch komplizierter. Unsere Gesellschaft ist absolut anti-autoritär. Unsere Gesellschaft ist gegen Verpflichtungen, besonders im Bereich der Liebe. Liebe und Pflicht gehören niemals zusammen. Unsere Gesellschaft hasst wortwörtlich diese Vorstellung. Dass ich mich dazu verpflichte, jemanden zu lieben, bis der Tod uns scheidet, auch wenn die Person krank wird, auch wenn die Person einen schrecklichen Unfall erlebt und entstellt wird. Die Welt hasst diese Vorstellung. Liebe ist gleich Pflicht. Nein, nein, nein. Wie ich schon gesagt habe, Liebe wurde zum Motiv für die schlimmsten Sünden. Was heißt schlimmsten Sünden? Ja, für Sünde generell. Ich habe mich halt in jemand anderen verliebt. Sorry, ich bin raus hier. Sie hat mich berührt, ich habe sie berührt. Dann haben wir uns einfach einander hingegeben. Wir haben uns verliebt. Es tut mir leid. Man sucht sich ja nicht aus, in wen man sich verliebt. Das ist so ein Schwachsinn. Liebe wird in der Bibel niemals als reines Gefühl beschrieben. Niemals. Liebe ist in der Bibel ein Bund, der geschlossen wird in der Ehe. Es ist ein Versprechen, eine feste Zusage, immer da zu sein, niemals abzuhauen. Die größte Liebe, die existiert, ist nicht die Liebe, die wir als reines Gefühl oder als reine Emotion verstehen, sondern die Liebe des Willens, die Liebe der Entscheidung. Leute, und soll ich euch was sagen? Wenn Gott sagt, dass er uns liebt, dann ist es genau diese Liebe. Genau diese Liebe, die niemals abhauen wird, die unverändert bleibt bis in alle Ewigkeit. Gott hat sich dazu entschieden und verpflichtet, uns zu lieben. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Jetzt kann man Gefahr laufen und sagen, ja, okay, Emotionen spielen überhaupt keine Rolle. Ja? Da kann ich heiraten, wen ich will. Das ist ja völliger Schwachsinn. Leute, aber wenn wir die Beziehung von Gott zu uns anschauen, dann ist es nicht so, dass Gott sagt, ich liebe euch, aber ich will euch eigentlich nicht lieben. Sondern Gott liebt uns und jubelt über uns. Wenn Gott seine Kinder sieht, dann sieht er Christus in sich. Dann sieht er sich selbst in uns und er jauchzt darüber. Emotionen fließen über. Liebe bleibt niemals ohne Emotionen. Die perfekte, in meinen Augen, Definition von Wally Borkum: Die Liebe ist eine Entscheidung, begleitet von Gefühlen, die sich in Taten gegenüber einer Person zeigt. Das ist so wichtig, Leute. Am Altar sagst du einer Person nicht, ja, ich sag ja zu dir, weil du gut aussiehst. Ich sag ja zu dir, weil du intelligent bist. Ich sag ja zu dir, weil du fettes Bankkonto hast oder Mercedes fährst oder sonst irgendwas. Du sagst ja für die Zukunft, egal was passiert. Ganz egal, ob deine Gefühle dir sagen, renn. Ganz egal, ob ihre Gefühle sagen, renn. Du bleibst. Leute, Wenn Liebe reines Gefühl wäre, dann wäre keine Ehe sicher. Keine. Auch keine Familie. Wenn Liebe ein reines Gefühl wäre, wie könnte Gott uns sagen, liebe deinen Nächsten? Ich meine, denk mal an eine richtig schlimme Person, die dir begegnet ist. Vielleicht auf der Arbeit, eine, auf die du richtig keinen Bock hast. Gott sagt dir, liebe diese Person. Selbes Wort. Soll ich dir was sagen? Gott geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, liebe deine Feinde. Selbes Wort. Und glaub mir, derjenige, der dir gerade eine Pistole an den Kopf hält, du bekommst keine Schmetterlinge in deinen Bauch, nur weil diese Person dir eine Kanone an den Kopf hält. Ganz und gar nicht. Gott fordert uns auf, mit derselben Liebe zu lieben. Die tiefste Liebe ist ein Bund, ein Versprechen, ein Vertrag. Und das wird deine Ehe überdauern. Leute, komme mit niemandem zusammen, der nicht bereit ist, dir dieses Versprechen zu geben. Niemals. Er ist deiner nicht wert. Und lass mich auch ein ermahnendes Wort an euch richten. Wenn du in einer Beziehung schöne Gefühle suchst, Befriedigung, Sex, Ansehen, dann sag ich dir in der Autorität von Gottes Wort, dass du das unterlässt. Du schadest dir und du schadest der Person, mit der du das alles machst. Und du, wirklich, wir müssen verstehen, Gottes Wort ist gegeben, damit wir glücklich werden. Tim Keller zeigt uns so treffend, finde ich so cool. Gefühle können nicht das Wesen der Ehe sein, denn man kann auch für einen Hund die tiefsten Gefühle haben. Kinder können nicht das Wesen der Ehe sein, denn Ratten können so viele Kinder machen. Sex ist nicht das Wesen der Ehe, denn dann könnte sie kommen und gehen, wie es ihr beliebt. Nein, die Liebe ist ein Bund, der geschlossen wird. Gott sei Dank, Leute. Gott sei Dank ist die Liebe, die Gott zu uns hat, eine Bundesliebe. Ich liebe dieses Zitat von Paul Washer. Ich habe Gott unzählige Gründe dafür gegeben, mich nicht zu lieben. Keiner von ihnen war stark genug, um ihn davon abzubringen. Was das für ein fettes Zitat. Glaub mir, wenn du deinen Partner liebst und wenn du deinen Partner so liebst und wenn dein Partner dich so liebt, was könnte es Besseres geben? Was könnte es Sichereres geben für eine Beziehung, als jemand, der Ja zu dir sagt, Ja zu deinen Fehlern, Ja zu deinen Schwächen, Ja zu deinen Stärken? Gott hat mit uns einen Bund geschlossen. Und weil er diesen Bund mit uns geschlossen hat, haben wir Sicherheit. Christus ist unser Bundesträger. Wir kommen zum dritten Punkt. Priorität der Ehe. Später heißt es in unserem Abschnitt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Oftmals hören wir, es gibt keine Liebe wie die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind oder wie die Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Leute, aber ist es nicht interessant, dass Gott im Garten Eden nicht Mutter und Kind und Vater und Kind geschaffen hat, sondern Mann und Frau? Von Anfang an war diese Beziehung die tiefste Beziehung, die es gibt. Mann und Frau. Neben dieser Beziehung ist die tiefste Beziehung die Beziehung zu deinen Eltern. Sie haben dich geboren, sie haben dich gezeugt, sie haben dich ernährt, sie haben dich großgezogen, sie haben dir was beigebracht oder auch nicht. Aber du warst sehr lange in ihrem Haus, bis du sie verlässt und eine tiefere Beziehung eingehst. Die Beziehung zu deinem Ehepartner. Leute, und viele Ehen haben Probleme, weil sie Vater und Mutter nicht verlassen haben. Und das kann unterschiedlich aussehen. Ich war schockiert, als ich das gehört habe, weil es so anders teilweise war, wie ich es erwartet habe. Wenn du sagst, dass ihr das bei euch zu Hause immer so gemacht habt und deswegen so weiterführt, hast du deine Eltern nicht verlassen. Wenn du zuerst die Weisheit deiner Eltern aufsuchst, dann hast du deine Eltern nicht verlassen. Wenn du deine Eltern mehr liebst als deinen Ehepartner, hast du deine Eltern nicht verlassen. Wenn du deine Eltern hasst und nichts mit ihnen zu tun haben willst, hast du deine Eltern nicht verlassen. Wenn du die Fehler deiner Eltern nicht wiederholen willst und dafür ins andere Extrem gehst, hast du deine Eltern nicht verlassen. Die Ehe ist ein Neubeginn von zwei Menschen, die einen Bund miteinander geschlossen haben. Weil die Ehe so eine hohe Priorität hat, ist sie deine Nummer eins im Leben. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, wenn Gott das Zentrum deines Lebens ist, wenn Gott deine Nummer eins ist, dann wird dein Ehepartner die Nummer eins sein. Wenn du Gott am meisten liebst, wirst du deinen Ehepartner am meisten lieben. Und ich möchte das nochmal sagen und wirklich euch das einhämmern, Leute, damit ihr merkt, wie wichtig das ist. Wenn alles um dich herum zerbricht, aber du eine starke Ehe hast, gehst du aus deinem Zuhause voller Kraft. Wenn alles um dich herum gelingt und deine Ehe am Zerbrechen ist, gehst du aus deinem Zuhause kaputt und zerbrochen. Und jetzt pass auf, wenn du dich mehr auf deine Karriere konzentrierst als auf deinen Ehepartner, wirst du beides verlieren. Wenn du dich mehr auf dein Kind konzentrierst als auf deinen Ehepartner, wirst du beides verlieren. Wenn du dich mehr auf deine Mutter, deinen Vater konzentrierst, wirst du beide verlieren. Das könnte man beliebig weiterführen. Deine Ehe ist dir wichtiger als jede andere Beziehung, als jeder andere Bereich in deinem Leben. Die Ehe ist dir wichtiger als deine Mädels, als deine Bros, als deine Eltern, als deine Kinder. Das schließt an zu dem vierten Prinzip der Ehe, nämlich der Zweck der Ehe. Der Zweck der Ehe ist die Freundschaft, die Partnerschaft. Einander Begleiter zu sein, egal was passiert. Als Melanie und ich geheiratet haben, ist etwas passiert, worauf ich nicht vorbereitet war und was mich zutiefst begeistert hat, weil ich es nicht erwartet habe. Und zwar ist es die persönliche Gemeinschaft und Freundschaft mit ihr. Und das mag jetzt für euch ein bisschen komisch klingen, aber merkt euch meine Worte. Niemand hat mir gesagt, dass die Freundschaft zu dem Ehepartner und die Gemeinschaft, und ich meine jetzt nicht unbedingt körperlich, sondern einfach das Zusammenleben, einfach die Freundschaft, die man hat, dass das über alles geht. Es ist unglaublich. Und ich war so perplex, weil ich habe so viele andere Sachen von der Ehe erwartet, aber nicht das. Ja? Ich meine, ihr wisst ja, ne? Zu der Zeit war mein bester Bro, der Max, ja? Max, der Dax auf Insta. Ja? Und Mann, ich hatte wirklich, also was heißt, ich habe immer noch eine sehr, sehr tiefe Beziehung zu ihm. Absolut, ja. Aber ich vor der Ehe war ich nicht an dem Punkt, wo ich so voller Überzeugung sagen konnte, boah, mit Melanie werde ich eine Freundschaft haben, die unendlich viel besser ist. Konnte ich nicht sagen, konnte ich mir nicht vorstellen, ja. Aber tatsächlich ist es so, weil der Ehepartner einfach etwas ganz anderes ist, wie dein bester Bro oder deine beste Sis, sagt man nicht mehr, ich weiß. Aber einfach, ja. Leute, und das muss uns wichtig sein. Wenn du beste Freunde außerhalb der Ehe hast, dann darf das niemals, niemals deine Freundschaft zu deinem Ehepartner übersteigen. Soll ich dir sagen, was passiert, wenn es das tut? Du wirst dein Herz woanders ausschütten. Du wirst die Zeit mit dieser Person steigern wollen. Und irgendwann wirst du deine Befriedigung woanders suchen wollen. Dein Ehepartner ist dein bester Freund. Ganz egal was. Beste Freundschaft außerhalb der Ehe, die die Ehe übersteigt, ist Ehebruch. Tim Keller sagt diese interessanten Worte: Ehepartner sind körperlich und seelisch nackt voreinander. Und damit meint er völlig offensichtlich, man kennt sich vollkommen. Man kennt alles. In der Ehe wird die tiefste Einheit erreicht, die es gibt, nämlich die Seeleneinheit. Und deswegen ist es gut, für diese Ehe alles aufzuopfern. Körperliche Nacktheit sollte ein Resultat von seelischer Nacktheit sein. Zuerst die Freundschaft, dann die Erotik. Dein Partner muss dein bester Freund sein. Leute, und wie hilfreich ist das auch für die Partnersuche? Ich meine, als ich Single war, und ihr kennt es, man kommt in einen Raum und man ist bereit für eine Beziehung. Man kommt in einen Raum mit 10 Leuten und man schaut sich um. 7 fallen sofort raus, die gefallen mir nicht äußerlich. 3, die könnten mir gefallen. So. Aber wir übersehen völlig, das Aussehen ist die absolute Nebensache. Sprüche 31 zeigt das ganz klar. Und wir übersehen völlig die Tatsache oder die Annahme, mit wem kann ich mir eine Freundschaft vorstellen? Mit wem verstehe ich mich richtig gut? Anstatt, boah, der sieht so gut aus. Die sieht so gut aus. Richtig schrecklicher Typ, aber Mensch, ist der heiß. Behaltet das in eurem Hinterkopf, Leute. Kann ich mir eine Freundschaft mit dieser Person vorstellen? Und ich habe in irgendeiner Predigt gehört, ich weiß nicht mehr, wo das war, die besten Ehen entstehen aus Freunden. Leute, wir sind am Ende. Und wir wollen nochmal auf den schauen, der die Ehe geschaffen hat, für sich selbst und zu unserem Glück. Jesus hat die 4 Prinzipien, die wir gerade betrachtet haben, perfekt ausgelebt. Er ist die Selbstlosigkeit in Person und hat es nicht nötig. Jesus ist der perfekte Bundeshalter, auch wenn wir sein Bund verletzen. Jesus hat sich für seine Braut völlig aufgeopfert. Und Leute, was hat Jesus sich für eine Braut genommen? Ich nenne es beim Wort eine Hure. Eine Hure hat Gott, der ewige, vollkommene Schöpfergott, sich zur Braut genommen. Und hat einen Bund mit ihr geschlossen. Und er hält diesen Bund mit dir. Du bist sicher in seinem Bund. Du bist sicher in seiner Liebe, wenn du zu ihm gehörst. Wenn du nicht zu ihm gehörst, kann ich dir nur sagen, komm zu Jesus und erfahre absolute Glückseligkeit. Ordnet euch unter in der Furcht des Herrn. Und Jesus kam aus dem Heiligtum, das nicht mit Menschenhänden gemacht war, in seine Schöpfung, um von seinen Geschöpfen getötet zu werden. Und letztendlich durch den Zorn seines Vaters. Wenn jemand Unterordnung gelebt hat und Dienerschaft, dann war das Jesus. Und er ist deine Motivation, deine Ehe, deine Beziehung so auszuleben, wie Gott es will. Zu seiner Ehre und zu deinem Besten. Ja. Mögen wir uns von dem, der die Selbstlosigkeit in Person ist, befähigen lassen, selbstlos zu leben und zu lieben.